Fürsorge im NS. Von Gutachten bis Vernichtung. Das Thema der sozialen Arbeit im Nationalsozialismus findet nach wie vor wenig bis keinen Raum im Studium der sozialen Arbeit. Das ist erstaunlich und besorgniserregend. Schließlich gibt die soziale Arbeit vor, eine Menschenrechtsprofession zu sein. Es waren jedoch die damaligen Fachkräfte, die FürsorgerInnen, die einen sozialrassistischen Paradigmenwechsel in der sozialen Arbeit und Sozialpolitik ermöglichten. FürsorgerInnen schrieben Gutachten, die als Grundlage für die Anordnung von Zwangssterilisationen dienten, beteiligten sich an der Erstellung von Erb- und Rassetafeln oder überwiesen die AdressatInnen in Arbeitshäuser, Fürsorgeerziehungsheime oder auch Jugendkonzentrationslager. FürsorgerInnen haben sich aktiv an der Bildung der Kategorie minderwertig beteiligt, die die Grundvoraussetzung für die Stigmatisierung, Diskriminierung und Verfolgung von AdressatInnen darstellte. Der folgende Vortrag versucht, diese alltäglichen Praxen fachlichen Handelns zu rekonstruieren. Hierbei liegt ein Fokus auf den vorhandenen Handlungsspielräumen. Außerdem wird versucht, die Agency der Betroffenen herauszuarbeiten. So heißt es im Veranstaltungstext des Vortrags von Esther Lehnert, der am 21.05. an der HSD in Düsseldorf stattfand. Professorin Doktorin Esther Lehnert ist Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Geschichte, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Rechtsextremismus und Gender, sozialpädagogische Strategien gegen Rechtsextremismus und soziale Arbeit im Nationalsozialismus.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, als ich eingeladen worden bin, weil ein Teil von der Gruppe, die mich heute eingeladen hat, hat mich letztes Jahr beim Studientag Soziale Arbeit in Freiburg erlebt. Und da habe ich auch über soziale Arbeit im Nationalsozialismus gesprochen. Und danach hatten wir einen kleinen Austausch mit Studierenden, die sehr darüber geklagt haben oder teilweise so Dinge erzählt haben, wie das Thema bei ihnen im Studium bisher behandelt worden ist. Und das war relativ mau, beziehungsweise das eine Geschichte, die ich immer wieder seitdem erzähle, dass eine Studentin gesagt hat, ja, dass die Art und Weise, wie es bei ihr dargestellt worden ist, war so, dass das chronologisch aufgebaut war und es ging erst um Professionalisierungsgeschichte, irgendwann ging es um soziale Arbeit im Nationalsozialismus und da ist einfach eine schwarze Folie gezeigt worden für das Schlimme. Und das war dann die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und sozialer Arbeit und ich habe gedacht, dass es das immer noch gibt, finde ich wirklich krass. Und und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich heute darüber sprechen darf und ich habe in Freiburg habe ich ja gesprochen über so das allgemeine Thema soziale Arbeit im Nationalsozialismus mit dem Schwerpunkt schon auch auf dem Pflegeamt. Also das Pflegeamt, dazu sage ich gleich auch noch mehr. Zu der Einrichtung habe ich auch explizit in meiner Promotion gearbeitet, zu dem Berliner Hauptpflegeamt. Und ich habe mir im letzten Sommer den Luxus erlaubt und bin nochmal ins Archiv gegangen. Also Luxus insofern, als dass ich selten Zeit dafür habe. Und da habe ich aber die vorlesungsfreie Zeit dafür genutzt und bin nochmal genau in die Akten reingegangen, um sowas wie auch nochmal so eine Agency, also so nochmal eine andere Art von Betroffenenperspektive zu rekonstruieren, dass das alles andere als leicht ist und auch nur begrenzt möglich ist. Das werdet ihr dann im Vortrag mitbekommen, aber das war mein Anliegen. Nichtsdestotrotz war es wieder so, ich hatte ganz vergessen, dass es so ist, dass wenn man im Archiv arbeitet, kriegt man in der Regel immer was raus, aber was ganz anderes, als man gedacht hat, was man rauskriegt. Das heißt also, das, was ich mir erhofft habe, habe ich nicht unbedingt bekommen, aber darüber hinaus habe ich Zusammenhänge nochmal ganz anders einschätzen können und es hat mir einfach sehr, sehr große Freude bereitet und deswegen ist dieser Vortrag heute einerseits nochmal ein Überblick, auch die Frage von Kontinuitäten nach 45, das war mir auch nochmal wichtig, und dann aber auch nochmal, dass ich euch mitnehme und wir uns auf die bestimmte Akten, dass wir da nochmal auch gemeinsam reinschauen und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Ich hoffe, dass das auch für euch interessant ist. Also der Vortrag ist jetzt so aufgebaut, dass ich grundsätzlich nochmal was sage zur Fürsorge beziehungsweise zur gefährdeten Fürsorge. Und da die Frage, eine kurze Geschichte, keine kurze Geschichte der Demokratie, in der Weimarer Republik. Dann möchte ich ganz kurz was zum Paradigmenwechsel sagen. Das ist ja bereits schon angeklungen, dass nach 1933 da was ganz Wesentliches durchaus passiert, jenseits dessen, dass es historisch eingebunden ist. Dann die Frage, was die Sozialarbeiterinnen damals, also die Fürsorgerinnen hießen, inwieweit, also was es für eine Form von Abwertung, Diskriminierung und Verfolgung gegeben hat, und zwar als fürsorgerische Alltagspraxis, also als normales fachliches Handeln, und dann auch nochmal die Professionalisierung im Kontext der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen, dann auch an der Verfolgung der betroffenen Menschen. Und dann, wie gesagt, möchte ich noch mit euch Einblicke in die Akten nehmen, um dann zum Thema Kontinuitäten zu kommen. Grundsätzlich ist das Engagement, also so, und zwar jetzt wertfrei gesagt, so, also das oder das fachliche Handeln der damaligen Fürsorgerin ist nicht zu verstehen, wenn man sich nicht noch ganz kurz auf die Professionalisierungsgeschichte einlässt. Der Beruf der Fürsorgerin war ja noch sehr, sehr jung. Und der Beruf der Fürsorgerin, vergleichbar wie mit dem Beruf der Krankenschwester oder der Lehrerin, war eng verbunden gewesen mit den bürgerlichen Frauenbewegungen und vor allen Dingen hier auch mit der Frauenbildungsbewegung. Und der Beruf der Fürsorgerin war einer der ersten Formen qualifizierter weiblicher Erwerbstätigkeit. Ein Beruf, der auch für bürgerliche Frauen entwickelt worden ist. Und hier hatten auch bürgerliche Mädchen und Frauen die Möglichkeit, überhaupt jenseits des Konzeptes der bürgerlichen Familie ein Leben zu entwickeln. Und der Beruf der Fürsorgerin war ganz ist erstritten worden, unter anderem durch eine Kampagne oder durch eine politische Strategie oder durch auch so etwas wie eine Ideologie. Also es ist gar nicht so einfach, das mit einem Begriff zu benennen. Und das war das Konzept der organisierten Mütterlichkeit. Das heißt, in der Zeit, als sie damals darum gestritten haben, dass sie erwerbstätig sein durften, also das ist heutzutage schwer verständlich, aber sozusagen es musste erkämpft werden gegen ganz krassen Antifeminismus und gegen einen Common Sense in der Gesellschaft des Frauen, bürgerliche Frauen. Wir reden nicht über Proletarierinnen, die mussten immer arbeiten. Aber dass bürgerliche Frauen eigentlich ins Haus gehören und in die Familie gehören und für die Kindererziehung der eigenen Kinder zuständig sind und für die Reproduktion des Ehemannes und darüber hinaus sozusagen, dass alles andere unanständig ist. Also in dieser Zeit wurde dieser Beruf erkämpft gegen sehr viele Widerstände. Auf der anderen Seite wurde dieser Beruf auf Grund der sozialen Frage, die damals explodiert ist, auch absolut gebraucht. Das heißt, die vorherigen Strukturen der autoritären Armenfürsorge, die haben gar nicht mehr gegriffen. Und ganz häufig sind die ehrenamtlich, ist die Arbeit damals ehrenamtlich von Bürgern. Bürgerrechte war verknüpft mit dem Ehrenamt. Wenn man das nicht ausgeübt hat, konnten nämlich die bürgerlichen Rechte entzogen werden. So. Das heißt, hat alles nicht mehr so funktioniert, weil durch diese Landflucht, durch diese krasse Industrialisierung, durch diesen Pauperismus, also sozusagen, ist das nicht mehr managebar gewesen. Und damit war auch klar, es gab eine gesellschaftliche Unruhe, die irgendwie auch eingedämmt werden musste. Das ist immer die Frage, Reform oder Revolution. Und eine Möglichkeit war dann dadurch auch die soziale Arbeit zur Professionalisierung oder eigentlich kann man sagen, eigentlich der Beginn einer modernen sozialen Arbeit. Und in dieser Zeit war dieses Konzept der organisierten Mütterlichkeit, das gesagt worden ist, Frauen haben das ja sowieso alles in sich. Also ganz krasse biologistische Zuschreibungen, die aber auch durchaus im Kontext ihrer Zeit gesehen werden mussten. Also damals der Rückzug auf Biologie, eine Möglichkeit überhaupt, den Beruf zu erkämpfen und zu öffnen für Frauen. Und dieses Konzept war auch noch verknüpft damit, dass die Frauen, die bürgerlichen Frauen und Mädchen, die dann diese Ausbildung begonnen haben und relativ von Beginn an auch wirklich eine qualifizierte Ausbildung, also eine Ausbildung, die nicht nur, wo es nicht nur um Methoden ging, sondern auch gesamtgesellschaftliche Bezugswissenschaften eine Rolle gespielt haben. In dieser Zeit sind diese Berufe erkämpft worden, aber es war total klar, die Frauen, die dann darin arbeiten werden, die müssen im Zölibat leben. Das heißt, es gab ein Berufszölibat. Das gab es übrigens auch für Lehrerinnen und es gab es auch lange für Krankenschwestern. Das heißt, die bürgerlichen Frauen mussten sich entscheiden, ob sie ihre Mütterlichkeit der Gesellschaft zur Verfügung stellen, in dem Beruf der Fürsorgerin, oder in dem Moment, wo sie dann geheiratet haben, mussten sie auch aus dem Beruf zurücktreten. Und das Interessante daran ist auch, dass, also wir haben einerseits diese bürgerlichen Frauen, die in der Regel als Mädchen bereits in diese Berufe dann reingewachsen sind, die aufgewachsen sind mit einer sehr rigiden bürgerlichen Sexualmoral. Das ist sozusagen die eine Seite. Und auf der anderen Seite, die Adressatinnen haben sich ja auch verweiblicht. Das heißt, mit der steigenden Armut oder der sichtbaren Armut sind Mädchen und Frauen auch als Objekte in Anführungszeichen von Fürsorge überhaupt wichtig geworden. Das heißt, früher ist nur der männliche Familienvorstand war der Adressat für jede Form von Unterstützung. Das ändert sich auch. Das heißt, auf der einen Seite haben wir bürgerliche Frauen, die im Zölibat leben, die ihren Beruf ausüben, und auf der anderen Seite haben wir Mädchen und Frauen aus dem Proletariat und aus dem Subproletariat, die anders aufgewachsen sind und die sich diese Trennung zwischen bürgerlich, also zwischen privat und öffentlich, die ist ja so Kerngedanke der bürgerlichen Familie, nie leisten konnten, weil es gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, in proletarischen Familien war es immer klar, dass alle mitarbeiten müssen, ganz lange ja auch die Kinder, und das sozusagen, und die Frauen aber auch. Das heißt, Frauen waren dort auch anders präsent, und die Wohnverhältnisse haben ja auch dazu geführt, dass Frauen, proletarische und subproletarische Frauen, viel mehr auf der Straße waren. Also sozusagen. Und wenn wir jetzt nochmal kurz überlegen, so Straßen, Öffentlichkeit, öffentliche Frauen war das Synonym für Prostitution. Das heißt also sozusagen, da sind Gedankengebäude aufeinandergetreten, die bisher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten und wo das sozusagen gegenseitig geprägt war durch Zuschreibung. Aber das ist natürlich in dem Moment, also die Machtfrage war damit, also sozusagen, die war klar. Es waren dann halt die Fürsorgerinnen, die wiederum die Frauen und Mädchen beurteilt haben, mit denen sie dann gearbeitet haben. Das ist ein Kontext, den muss man wissen. In diesem Kontext, in den 1920er Jahren, ist es dann so, dass, ich hatte vorher gesagt, die Adressatinnengruppe der gefährdeten Frauen und Mädchen, dass die in der Zeit wichtiger geworden ist. Es gab Gefährdetenfürsorge auch für Männer. Das war dann die sogenannte Gefängnisfürsorge. Da hat auch Gefährdetenfürsorge stattgefunden. Aber darüber hinaus war der gesamte Bereich der Gefährdetenfürsorge bezog sich auf Mädchen und Frauen, die entweder der Prostitution nachging oder denen man unterstellt hat, dass sie der Prostitution nachging, oder aber die in irgendeiner Art und Weise auffällig waren. Und Auffälligkeit bei Frauen und Mädchen in der Zeit ist immer entlang von Sexualität entschieden worden. Bei Männern und bei Jungs und Männern tendenziell über Kriminalität oder sogenannte Arbeitsunlust, die damals in den 20ern bereits Arbeitsscheu hieß. So. Aber das Kernabweichende für Mädchen und Frauen war der Begriff der Sexualität. Und kommen mehr in den Blick. Das heißt, einerseits gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist es so, dass auch die Situation der Zivilbevölkerung immer schlechter geworden ist und dass auch die Nahrungssituation der Bevölkerung immer schlechter geworden ist. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die sogenannte wilde Prostitution im Ansteigen begriffen war. Und wilde Prostitution meint, dass es für Frauen dann eine Möglichkeit gewesen ist, ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder auch den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen. Jedenfalls war das eine Möglichkeit. Und in dieser Zeit, gerade nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, strömen ganz, ganz viele Soldaten in die Städte, entlassene Soldaten, die in die Großstädte gehen, um dort Arbeit zu finden, weiterzuleben, eine Zukunft aufzubauen. Und gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele junge Mädchen, die auch in die Großstädte gehen und da auch sich was aufbauen wollen. In dieser Zeit kommt es dann dazu, dass die Geschlechtskrankheiten, also sozusagen die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten ansteigt. Das ist immer für alle Gesellschaften, also bevölkerungspolitisch ist das ein Problem. So, weil es sozusagen Kosten verursacht und weil es sozusagen die Substanz schwächt. Und in der Zeit war es so, dass diejenigen, die dafür verantwortlich gemacht worden sind, für die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten, waren nur die Mädchen und Frauen. Also sozusagen, das hat man nur ausschließlich ihnen angelastet und es passt dann auch wieder mit der Zuschreibung dieser Zuschreibung über Sexualität. Das heißt, es kommt zu einer Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten. Niemand hat in der Zeit darüber nachgedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, Verhütungsmittel auszugeben oder qualifizierte Beratung anzubieten und so weiter und so fort. Das war damals, das ist auch in den 20er Jahren dann erst entwickelt worden. Und das ist auch wiederum von sozusagen spezifischen Leuten entwickelt worden, gegen den Widerstand der Kirchen, die damals noch eine viel größere Rolle gespielt haben. Das heißt, es war sozusagen auch gar nicht die Möglichkeit, bestand gar nicht die Möglichkeit, über diese Dinge normal miteinander zu kommunizieren. Das heißt, es gab ein absolutes Unwissen darum, es gab eine Verbreitung von Geschlechtskrankheiten, es gab sogenannte Geschlechtskrankenstationen, wo die Mädchen und Frauen dann, wenn sie da waren, waren sie sofort stigmatisiert, weil sie dann auf diesen Stationen waren. Dort wurden sie zwangsuntersucht, dort wurden sie zwangsbehandelt. Man muss aber dazu sagen, wenn sie nicht behandelt worden wären, also diese Krankheiten waren teilweise tödlich. Das heißt, es gab einen absoluten Bedarf und gleichzeitig war die Antwort darauf total repressiv. Und in der Zeit war Prostitution auch kriminalisiert. Das heißt sozusagen, die Polizei hat dann eine wichtige Rolle gespielt. Und innerhalb der Professionalisierung von sozialer Arbeit waren es vor allen Dingen konfessionelle Fürsorgevereine, die ein Interesse an der Professionalisierung dieser sogenannten gefährdeten Fürsorge hatten. Und gleichzeitig gab es aus demokratischer Perspektive auch andere Organisationen, die für die Einrichtung von Pflegeämtern gestritten haben. Pflegeämter war dann die zentrale Instanz für gefährdete Mädchen und Frauen. So, jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, als Ergänzung von Jugendämtern gab es dann in den großen Städten Pflegeämter. Und 1927 ist es dann zu einem sehr, sehr wichtigen Gesetz gekommen. Da ging es um die Entkriminalisierung von, beziehungsweise es ging, das Gesetz hieß zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. Und mit diesem Gesetz sind diese Pflegeämter, sollten die dann flächendeckend nach und nach in ganz Deutschland aufgebaut werden. Und dann kann man ja sagen, einerseits hatte das ja eine gute, also eine demokratische Perspektive da drin. Also zu sagen, wir wollen diese Mädchen und Frauen der Kontrolle der Polizei entziehen. Wir wollen verhindern, dass sie wöchentlich zu diesen Zwangsuntersuchungen müssen. Wir wollen verhindern, dass sie ins Gefängnis gesteckt werden. Wir wollen, dass sie von der Polizei, wir wollen nicht weiter, dass sie von der Polizei auf der Straße aufgelesen werden und so weiter und so fort. Aber die Konzepte der gefährdeten Fürsorge, sowohl von den konfessionellen als auch von den nicht konfessionellen Trägern, waren auch sehr repressiv. Und gerade von den konfessionellen Trägern war es so, die Alternative, die sie für diese Frauen und Mädchen gesehen haben, war ora et labora, also beten und arbeiten. Also es ging nicht darum, dass die lernten, ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen, sondern es ging darum, dass sie jeder Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr abschwören. Sowieso, also wir reden hier nur über heterosexuellen bürgerlichen Geschlechtsverkehr innerhalb einer Institution Ehe. Dass es was anderes gab, das ist jetzt gar keine Frage. Aber von dem, was wofür gekämpft wurde. Und in diesem Kontext ging es auch darum, diese Pflegeämter haben diese Mädchen und Frauen dann teilweise auch in Fürsorgeerziehungsanstalten vermittelt oder aber auch, wenn sie älter als 21 waren, in Arbeitshäuser. Das heißt also, das ist nicht so gewesen, dass es da Betroffenen orientierte, Adressatinnen orientierte sexualpädagogische Angebote gegeben hätte in diesen Pflegeämtern. Gleichwohl gab es einen ganz kleinen Teil innerhalb der Frauenbewegung, und zwar die Radikalen, wo es wirklich darum ging, die Lebensbedingungen dieser Frauen und Mädchen zu verbessern. Aber es ist mal wieder sehr komplex. Aber das ist das, was in der Weimarer Republik dann errichtet worden ist. Und von den Adressatinnen, die jetzt in diesen Pflegeämtern waren oder die da aufgegriffen worden sind oder hingebracht worden sind oder, die standen nicht nur unter der Kategorie gefährdet, sondern bereits in der Weimarer Republik unter der Kategorie minderwertig. Und das ist total wichtig. Diese Kategorie minderwertig, also die Idee, dass Menschen einen unterschiedlichen Wert haben, die wird zentral in der Weimarer Republik. Die Erklärungen dafür, dass Menschen sozusagen so für diese Zuschreibung, die sind in der Zeit noch unterschiedlich. In der Zeit ist es noch so, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, okay, wenn wir die Umweltbedingungen verbessern, wenn wir sozusagen mit den Familien arbeiten, wenn wir dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht, dann haben wir eine Möglichkeit, dagegen zu arbeiten. Sozusagen ist es also nicht die Anlage, sondern es sind halt die sozialen Bedingungen, die die Mädchen abgleiten lässt oder gefährdet werden lässt oder. Aber bereits in der Weimarer Republik beginnt die Eugenik ihren Siegeszug. Und die Eugenik sagt ganz klar, also die Eugenik hieß hier in Deutschland auch sofort Rassenhygiene. Und das sagt schon sehr, sehr viel. Und da ist total klar, Minderwertigkeit ist erblich. Und das heißt also sozusagen, vor 33 ist es bereits so, die Adressatinnengruppe der Pflegeämter sind gefährdet und tendenziell auch werden als minderwertig diffamiert. Und mit 33 ist sozusagen der Stempel geblieben, nur die Erklärungen dafür wurden andere und die Folgen für die Betroffenen sind andere geworden. Jetzt nochmal sozusagen das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass das erste Pflegeamt gab es 1917 in Hamburg, ich denke auch nicht von umsonst, Hafenstadt so, also auch Städte, wo es also sozusagen auch viel immer schon auch Prostitution, heute würden wir sagen Sexarbeit, für die damaligen Verhältnisse würde ich wirklich nur in ganz, ganz kleinen Teilen von Sexarbeit sprechen wollen. Und genau, und die bisherige, mit der Einrichtung der Pflegeämtern und diesem Gesetz ist es so, die bisherige Kontrolle wird der Sittenpolizei, die wird ausgehebelt und es gibt jetzt Kontrollen von den Gesundheitsämtern und es gibt einen neuen Begriff. Also den gab es auch in den 20er schon, aber der wird dann gerade im Kontext dieser Pflegeämter total wichtig. HWG. Schon mal gehört? Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. Diese Kategorie, in meinem Studium hat die noch eine Rolle gespielt. Ich habe mit einer Kommilitonin zusammen studiert, die eine Zeit lang in Berlin auf der Straße gelebt hatte. Das war also sie hatte als Kind in den 80er Jahren in West-Berlin auf der Straße gelebt und ist dann aufgegriffen worden und ist sofort unter HWG-Verdacht gefallen und ist sofort auch in eine Einrichtung gebracht worden und zwangsuntersucht worden. Und das ist sozusagen eine Realität gewesen, die in der BRD total lange war. Und in der DDR gab es bis zum Ende der DDR sogenannte Tripperburgen. Das heißt, es gab Geschlechtskrankenstationen, wo Frauen diszipliniert worden sind. Und es gab in der DDR einen HWG-Stempel im Pass gegenüber Frauen, die politisch unliebsam waren. Das heißt also sozusagen, ich finde das ja bei Geschichte immer so, man denkt ja, das ist wirklich alles alter Kram, aber HWG hat gar nicht so lange her, dass HWG eine ganz große Rolle gespielt hat. Das ist die Situation 1933. 1933, Machtübergabe an die Nazis, was sozusagen, was den Rahmen angeht, auch vorher Weltwirtschaftskrise gewesen, ganz viele Stellen sind im öffentlichen Dienst abgebaut worden. Das passiert auch weiterhin, auch nach 33 noch. Es gibt dann auch vom Reichsministerium des Innern gibt es ganz schnell das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das ist sozusagen ein Gesetz, was sich vor allen Dingen gegen Juden und Jüdinnen richtet, aber auch unliebsame politische Leute betrifft. Dann gibt es eine Kampagne gegen das sogenannte Doppelverdienertum. Da wollte man gerade vor allen Dingen Frauen aus den Berufen rausdrängen, um die rausdrängen, Punkt. Und interessanterweise ist es so, dass in der Zeit sind auch Fürsorgerinnen entlassen worden und das ist ganz schnell auf dem Weg von Erlassen wieder rückgängig gemacht worden, weil daran hatten die Nationalsozialisten überhaupt kein Interesse, weil sie wussten sehr, sehr früh, dass gerade für ihre bevölkerungspolitische Agenda, dass es total wichtig ist, mit den Fürsorgerinnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, die sind dann im Prinzip alle wieder, wenn sie nicht politisch unliebsam waren und wenn es keine Jüdinnen waren, sind sie dann alle wieder schnell eingestellt worden. Und das ist auch interessant, in der Fachpresse ist es so, also einerseits ist es so, die Klientel, mit der die öffentliche Fürsorge gearbeitet hat, waren gerade die, die unter diesem ganzen Verdacht schon standen. Und in der Fachpresse haben sich sozusagen die Fürsorgefunktionärinnen, haben sich darauf gestürzt, haben das begrüßt. die Machtübergabe an die Nazis, haben gesagt, jetzt endlich können wir mal durchgreifen. Und sie haben auch gesagt, und wir sind diejenigen, die auch die Leute finden, die sich tarnen. Weil es gibt nicht nur die, in Anführungszeichen, Minderwertigen, es gibt auch die gut getarnten Minderwertigen. Und wir wissen ganz genau, wie wir die mit unseren Fürsorgerinnen, wir wissen ganz genau, wie wir die finden können, damit sozusagen der Volksaufbau von ganz klein auf, sozusagen, damit wir was zum Gelingen beitragen. Das hatte natürlich auch den Hintergrund, eigentlich hätte es im Nationalsozialismus diese Form von Fürsorge gar nicht geben dürfen. Also es gab ja dann später diesen NSV, den nationalsozialistischen, die Volkswohlfahrt, NSV. Und hier war es so, dass die Idee war ja eigentlich gewesen, im Nationalsozialismus haben wir keine Schwachen mehr. So. Das heißt also, eigentlich braucht es keine Form von Unterstützung und Fürsorge. Und das ging aber ja nicht so auf. Das heißt sozusagen, die NSV hat sich dann darauf verschrieben, mit den Erbgesunden, mit den Förderungswürdigen und so weiter und so fort zu arbeiten. Und die öffentliche Fürsorge hatte dann im Prinzip all die, die sonst niemand haben wollte. Und deswegen musste die sich von Anfang an auch durchaus behaupten. Aber sie sind keine Sekunde bis Einzelne, die hat es immer gegeben. Aber als System, als Institutionen, sie sind nicht auf die Idee gekommen, sich schützend oder solidarisch vor ihre Klientinnen zu stellen, vor ihre Adressatinnen, sondern haben sehr, sehr schnell ihre besondere Fachlichkeit im Aufspüren nach vorne gebracht. Und das ist auch sozusagen dieses eine Zitat, ist von 1933. Also es ist wirklich direkt mit Beginn des Nationalsozialismus. Da schreibt Frau Eisenhardt, Schwachsinnige und sonstige Erbkranke, also entschuldigt die Sprache, die im Übrigen fähig sind, sich im freien Leben durchzubringen. Also das heißt, die eigentlich gar nicht auffallen, fielen der Fürsorge zuerst auf. Hier gilt es, sie aufzuspüren, also sozusagen so. Und meine Kollegin Carola Kuhlmann hat als eine der ersten darauf hingewiesen, auch dass gerade was dann später die Verfahren im Kontext von Zwangssterilisationen angeht, wo ja auch lange gesagt worden ist in der sozialen Arbeit, ja, wir haben ja da gar nicht, wir sind ja nicht die Gutachterinnen gewesen, so, dass sie sehr klar herausgearbeitet hat, die ärztlichen Gutachten, die es dafür gab, die Vorlagen waren Berichte von Fürsorgerinnen. Das heißt, die haben im Prinzip, heute würden wir sagen Copy und Paste, so, aber sozusagen, das heißt also, die wichtige Arbeit, die wiederum einzuschätzen, die jeweils Betroffenen, das hat die soziale Arbeit übernommen. Also das, der Paradigmenwechsel, hatte ich vorher gesagt, es gab die Kategorie vorher, aber jetzt ist es so, es ist alles erblich. Also die gesamte soziale Arbeit wird unter das Paradigma der sogenannten Erb- und Rassenpflege gesteckt. Und es ist sozusagen ganz klar, dieses Plakat habt ihr eventuell vielleicht schon mal, vielleicht dann doch in einem Geschichtsbuch oder vielleicht doch im Unterricht mal besprochen. Also sozusagen die Idee, Volksgemeinschaft. Marc hat es ja auch schon gesagt, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Die gilt es sozusagen gesund zu erhalten. Und dann ist die Frage, für wen wird welches Geld ausgegeben und dann aber auch die, und das verbunden immer mit der Idee der Erblichkeit. So. Und was dann schnell auch eingeführt wird, neben und sehr viel verschiedenen Gesetzen, ist es auch, dass es Institutionen gibt, die sowas prüfen. Das heißt, wenn man in der Zeit im Nationalsozialismus heiraten wollte, musste man einen Antrag stellen und dann hat man ein Ehegesundheitszeugnis ausgehändigt bekommen. Und wenn man das nicht bekommen hat, durfte man nicht heiraten, weil es ging ja um den gesunden Nachwuchs, den erbgesunden Nachwuchs. So. Und hier war dann auch innerhalb der Gesundheitsämter war die soziale Arbeit, hat dann auch wieder eine große Rolle gespielt. Das habe ich ja gesagt, dass alle die jetzt im Kontext dieser Pflegeämter, die Adressatinnen, die da sozusagen betreut wurden, in Anführungszeichen, die sind 33 sozusagen, die sind vorher schon verdächtig, mit 33 werden die noch verdächtiger. Und sozusagen, und die Nazis hatten überhaupt eigentlich gar kein Interesse an Fürsorge oder an öffentlicher Fürsorge, und das haben sie vorher auch immer so propagiert. Und jetzt versucht die öffentliche Fürsorge mit ihren mit ihren Funktionärinnen, mit ihren Fachleuten dafür zu sorgen, dass das total wichtig ist, diese öffentliche Fürsorge. Und hier sehen wir auch mit diesem Zitat, auch um des gesunden Volkskörpers willens müssen wir die Fürsorge für geschlechtskranke und Gefährdete vorführen. Das heißt, da geht es wieder um Bevölkerungspolitik, Das heißt sozusagen, das ist der Volkskörper, gepflegt werden muss. Da bringt sich die Gefährdetenfürsorge in Stellung, da bringt sich das Pflegeamt in Stellung und die Betroffenen sind die Mädchen und Frauen, die da betreut werden. Und hier haben wir nochmal so auch diesen Paradigmenwechsel, der hat sich ja durchgezogen, der hat sich ja sozusagen auch im Alltag durchgezogen. Also so, das war ja nicht nur die absurde Idee von der Erblichkeit von Krankheiten, also auch ganz viele sogenannte Erbkrankheiten sind waren ja konstruiert oder ganz viele, also der ein ganz großer Teil der Zwangssterilisation sind unter sogenannte Sammeldiagnosen gefallen. Und die wichtigste Sammeldiagnose bei Frauen und Mädchen war moralischer Schwachsinn zum Beispiel. Und da kann man sich vorstellen, was da alles sozusagen reingepackt worden ist. Aber da neben dem, dass es diese Sammeldiagnosen gab, wo jede Form von abweichendem Verhalten sozusagen dann in die Menschen reingeschrieben werden konnte, gab es halt auch diese absurde Vorstellung, dass man Leuten ansieht, ob sie sozusagen Teil der Volksgemeinschaft sind oder sein sollen oder nicht. Gab ja die absurde Idee auch, dass man jüdischen Menschen das ansieht oder anderen Menschen das ansieht. Und das ist in der Propaganda bereits, im Prinzip kann man sagen, schon in Kindertageseinrichtungen und später dann in den Schulen ist das auch genauso vermittelt worden. Der Paradigmenwechsel ist möglich gewesen oder ist flankiert worden durch Gesetze. Und das ist, also die Nazis hatten ein großes Interesse, alles zu legalisieren. Und das ist auch wieder so interessant, der Unterschied zwischen legitim und legal. So, das heißt, für alles Mögliche gab es Gesetze und Erlasse und Verordnungen. Und hier ganz wichtig dann für unser Thema, also für die sogenannte Gefährdetenfürsorge auch, das Zwangssterilisationsgesetz, war bereits fertig. Das war sozusagen, das haben sie aus der Schublade gezogen, weshalb die Betroffenen von Zwangssterilisation wahnsinnig lange Zeit dafür gekämpft haben, dass es überhaupt als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt worden ist, weil gesagt worden ist, es ist doch kein Nazi-Gesetz gewesen. So. Und jetzt finde ich auch, ich mache immer sozusagen in meinen Seminaren immer gerne die Frage, Schätzfrage, wann glaubt ihr, sind die Betroffenen die unter den sogenannten asozialen Paragraphen gefallen sind oder die sogenannten Berufsverbrecher, also der schwarze und grüne Winkel im Konzentrationslager, wann sind die denn vom Bundestag, da ist schon ein Hinweis, Bundestag, als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt worden? Kleine Schätzfrage. Das ist jetzt interaktiv. Einfach mal schätzen.
2003.
Was meint ihr?
1990.
Also ich löse es mal auf. 2020. Also sozusagen. So. Also, aber zu den Kontinuitäten später. Dieses Gesetz war total wichtig, aber es gab da eine Reihe von anderen Gesetzen. Ich habe jetzt nur ein paar rausgewählt, die jetzt auch nochmal für die soziale Arbeit von Wichtigkeit waren. Auch da nur ein Teil. Und vielleicht auch noch ein Hinweis. Ich habe gesagt, mit diesem Gesetz, also wer zwangssterilisiert wurde oder wer nicht, also sozusagen diese absurden Konstruktionen von Erbkrankheiten, aber dieser Kommentar, bereits im zweiten Kommentar des Gesetzes, wird die Kategorie Lebensbewährung eingeführt. Und da könnt ihr euch vorstellen, also Lebensbewährung, und das wird dann hier entschieden, das ist super subjektiv. Und das hat eine Rolle gespielt, und ob jemand unter diese Kategorie fällt. Und dann auch wieder eine ganz wichtige Fürsorgefunktionärin, die dann 1935 sagt, alte Erfahrungstatsache, dass Verwahrlosung ansteckend ist. Solche Menschen verbreiten nicht nur Krankheiten, sondern Asozialität. Das heißt sozusagen, das ist das allgemeine Denken in der sozialen Arbeit gewesen und es waren die Fachleute. Wichtig darin ist, das hatte ich schon gesagt, wir haben schon 1933 sind die Adressatinnen der Pflegeämter, aber halt auch eigentlich alle, die in Fürsorgeerziehungsanstalten saßen, alle, die in Arbeitshäusern gearbeitet haben, alle, die sozusagen schon vorher als unwürdige Fürsorgeempfängerinnen galten, die gab es ja auch schon vorher, für die wird es mit 1933 wird es prekär, es wird wirklich gefährlich. Und es ist spätestens mit dem Überfall auf Polen, also spätestens mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, beginnt eine Radikalisierung, also noch eine noch stärkere Radikalisierung und auch nach innen. Das heißt, es ist nicht nur die Radikalisierung nach außen, sozusagen das mit dem Überfall und dem Beginn des Krieges und dem Beginn des wilden Holocaustes und weitergehend da drin die Radikalisierung, sondern es ist auch eine Radikalisierung gegenüber den Klientinnen der öffentlichen Fürsorge. Und das kann man sich auch so vorstellen, das ist einerseits sozusagen, ich habe ja auch ein paar Sachen aus den Akten mitgebracht, einerseits sozusagen die Zuschreibungen werden gefährlicher, die Folgen werden gefährlicher und dann aber auch die Lebensbedingungen werden immer schwieriger. Das heißt also, die Menschen, die in Anstalten waren, Fürsorgeerziehungsanstalten, Arbeitshäuser, Pflegeämter, die sind ja dort versorgt worden. Und je schwieriger die Lebensmittelversorgung geworden ist, dann könnt ihr auch, euch auch vorstellen, wer als erstes, wo als erstes gespart wurde. Und dann war es so, Arbeitsfähigkeit war für die Leute ganz zentral. Es gab also sozusagen ein permanentes System der Selektierung. In allen Anstalten sind Leute eingeteilt worden, wiederum in unterschiedliche Kategorien. Und ganz wichtig war, arbeitsfähig oder nicht. Leute, die zum Beispiel in Arbeitshäusern waren und nicht mehr arbeitsfähig waren, sind bei der nächsten Selektion dann in Konzentrationslager gebracht worden. Das heißt sozusagen, also das ist so eine Spirale. Die Gesundheitsversorgung wird schlechter, die Essensversorgung wird schlechter und gleichzeitig ist es total wichtig für die Menschen, dass sie ihre Arbeitsfähigkeit erhalten. Und das, was ich da als letzten Satz habe mit der Arbeitsfähigkeit. Also das war im Prinzip die Normalität. Und dann ist es nochmal interessant, dass es dann aber auch immer wieder, das sieht man dann auch gleich in den Akten, wie Mädchen sich dann dagegen wehren und auch immer wieder versuchen, da auszubrechen. Zum Hauptpflegeamt in Berlin, das ist eine selbstständige Behörde gewesen und es waren dort 14 Pflegeamtsfürsorgerinnen beschäftigt und Fräulein Gärtner war die Leiterin. Fräulein ist auch kein Wunder, weil die waren ja zölibatär und damals war das für Frauen, für berufstätige Frauen durchaus keine Abwertung, sondern sie haben darauf bestanden, dass sie Fräulein genannt werden, weil damit war klar, dass sie auch einen Beruf haben. So. Sie war die ganze Zeit über, hat sie dieses Pflegeamt geleitet und von dem Ablauf muss man sich das so vorstellen, es war ein Durchgangsheim, das heißt, die Mädchen sind da teilweise ein paar Monate, aber die Idee war eigentlich eine andere, die Idee war, die werden aufgegriffen, die werden dahin gebracht und dann wird entschieden, was mit denen weiter passieren soll. Können die nach Hause entlassen werden, selten, aber ist mal passiert, aber sozusagen, oder was ist als nächste Zwangsmaßnahme geplant? Die Mädchen sind sofort bei der Aufnahme zwangsuntersucht worden. Das ist sofort passiert, so. Auf Geschlechtskrankheiten, ja. Und dass, wenn dann entschieden worden ist, dass sozusagen die weitervermittelt werden mussten, konnte das auch dazu führen, dass sie in Bewahrung überstellt worden sind. Bewahrung, das wurde schon in den 20er Jahren diskutiert, gerade im Kontext von Gefährdetenfürsorge, bedeutete, dass man Menschen, die weder straffällig sind, noch an Krankheiten leiden, dass man die so, dass man die einsperrt, Zwangsarbeit verrichten lässt. Und die Idee war schon, dass man die teilweise dann ihr ganzes Leben lang einsperrt. Und Bewahrung war insofern gerade unter den Bedingungen dann nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war einfach noch mal prekärer als der Aufenthalt im Pflegeamt. Und wenn die Mädchen und Frauen, die dort im Pflegeamt waren, wenn die auffällig wurden, wenn die öfter gebracht wurden, wenn die Fluchtversuche unternommen haben, wenn die nicht gepasst haben, war sozusagen das vorletzte Mittel war eine Überweisung in die Bewahrung. In Berlin war das Arbeitshaus Rummelsburg. Ich denke mal hier in Düsseldorf wäre auch nochmal interessant. Aber da gab es natürlich auch Bewahranstalten und Arbeitshäuser. Und eine letzte Konsequenz, was auch deutlich wird, wenn man sich mit den Akten auseinandersetzt, es ist ja auch eine Zeit lang gesagt worden, naja, die Einweisung in Konzentrationslager ist ja gar nicht vom Pflegeamt gemacht worden, sondern musste ja vom Landesjugendamt genehmigt werden, das ist richtig. Aber es hat ein Anruf gereicht von Fräulein Gärtner und es wurde sozusagen dann wenn überhaupt keine positive Prognose mehr entwickelt werden konnte, sind die Mädchen dann auch in das Jugendkonzentrationslager Uckermark überwiesen worden. Die, bei der Einsicht in die Akten, ich hatte ja gesagt, eigentlich habe ich gedacht, ich kann nochmal die Agency der Mädchen und Frauen nochmal anders rekonstruieren. Das habe ich in Teilen auch versucht. Aber das ist, handelt sich um Täterakten. So. Das heißt, es ist gar nicht so ohne weiteres möglich, die Agency wirklich zu rekonstruieren. Aber was deutlich wird, die Alltäglichkeit von Zwangsmaßnahmen, also dass es einfach so zum ganz normalen Aufwachsen von Jugendlichen gehört hat, gerade nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach dem Überfall auf Polen, also sozusagen permanente Reglementierung und permanenter Zwang, so. Und Überwachung. Also so die Art der Überwachung, die war wirklich unheimlich getaktet. Was auch auffällt, ist das Engagement der Fachkräfte in ihrer Arbeit. Und eigentlich kann man ja sagen, in der Verfolgung dieser Mädchen. Und das geht auch über das Kriegsende hinaus. Und das ist total interessant, wenn man eine Akte hat, die über das Kriegsende hinausgeht. Es fällt erstmal gar nicht auf. Auf einmal werden aber die Zuschreibungen dann so ein bisschen andere, dann wird von den Russen gesprochen. Also wo dann klar ist, es muss hier was stattgefunden haben. Oder es gibt so Hinweise in den Akten, wir haben das Mädchen leider nicht gefunden und das Arbeitshaus Rummelsburg gibt's nicht mehr. Also sozusagen, aber trotzdem hat die Arbeit nicht aufgehört und sie hat auch vorher, als alles schon total zerbombt war und eigentlich klar war, dass es eine Vermittlung gar nicht mehr geben kann oder eine Überstellung in Anführungszeichen, bis zuletzt sind diese hat dieser Verfolgungsdruck einfach nicht aufgehört. Das, was auch erschreckend ist, ist das Nahtlose, also das Zusammenspiel von unterschiedlichen Institutionen. Hier ist total wichtig die Rolle der weiblichen Kriminalpolizei auch. Und das heißt also sozusagen die weibliche Kriminalpolizei, die Gesundheitsämter, die Polizei und Pflegeamt haben super miteinander gearbeitet. Und das war sozusagen, eigentlich habe ich in diesen gesamten Akten überhaupt keine Irritation gefunden oder sozusagen. Es war eigentlich immer so, dass es ineinander gegriffen hat und dann im Prinzip es in der Regel gegen die Interessen der Mädchen ausgelegt worden ist. Das heißt also, die sind von der weiblichen Kriminalpolizei teilweise aufgegriffen worden. Es gab ja dann mit der sogenannten Jugendschutzverordnung und der Verschärfung der Jugendschutzverordnung gab es Streifen. Die haben Hotels kontrolliert, die haben Bahnhöfe kontrolliert. Die haben sozusagen überall sozusagen aufgepasst. Nach 21 Uhr dürften Jugendliche ja nicht mehr auf der Straße sein. Das heißt sozusagen, die haben kontrolliert. Es gab Streifen der weiblichen Kriminalpolizei und zwar morgens und abends. Und es gab Streifen vom Gesundheitsamt und es gab Streifen von der Hitlerjugend. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist sozusagen und so neuralgische Plätze wie zum Beispiel Bahnhöfe, wenn da jemand war, wenn da eine junge Frau war, die ohne Fahrschein angetroffen worden ist, stand sofort immer die Frage, sollen wir sie ins Pflegeamt überweisen oder nicht. So. Und die weibliche Kriminalpolizei hat halt dann auch die Aufnahmeprotokolle, ist es dann auch so, dass man auch da sehen kann, dass eigentlich nur mit Zuschreibungen gearbeitet wird. Da eigentlich die Chancenlosigkeit von Mädchen, wenn sie einmal in dieser Maschinerie waren und gleichzeitig da auch wiederum, die haben sich auch immer wieder gewehrt, sind immer wieder abgehauen, Regeln nicht eingehalten. Aber erstmal ist es so, dass es total schwer war, aus dieser Spirale rauszukommen. Und was auffällig war, das Engagement bestimmter Familien, ihre Töchter da wieder rauszuholen. In der Regel nicht erfolgreich. Aber trotzdem halt auch nochmal sozusagen, dass Väter sich bemühen, dass Omas sich bemühen, dass Tanten sich bemühen, dass es da ein großes Interesse gegeben hat. Jetzt vielleicht noch eine Geschichte, die ich vergessen habe. Genau. Das Pflegeamt hat zusammengearbeitet, damit alles natürlich alles wirklich auch geordnet ist und die Gutachten ist es nicht nur sozialarbeiterische, fürsorgerische Gutachten gibt, sondern auch nervenärztliche beziehungsweise psychiatrische. Frau Karlau vom Hofe, die auch nach 45 weiter Karriere machen konnte, hat dort als Psychiaterin gearbeitet und der sind bestimmte Mädchen, die auffällig waren oder wo entschieden worden ist nach der Aufnahme, nach dem Aufnahmeprotokoll, dass es wichtig ist, dass die Psychiaterin die sieht, die hat diese Mädchen begutachtet und die hat in der Regel ein Gespräch mit denen geführt. Und ich habe kein einziges Gutachten von dieser Frau gelesen, was nicht gestrotzt hätte von Unterstellungen und von Zuschreibungen und von auch wieder wahnsinnig engagiert, aber so wirklich Die redet eine Stunde oder vielleicht auch zwei, das weiß ich ja nicht so genau, aber die redet ein einziges Mal mit dem Mädchen oder dieser jungen Frau und danach ist eigentlich immer total klar, wenigstens Bewahrung müsste angeordnet werden und eine Erbkrankheit liegt auf alle Fälle vor. Und die hat im Göring-Institut gearbeitet. Das ist ganz interessant. Göring hatte einen Bruder, der war Psychologe. Und der sozusagen, der hat sowas vertreten wie die deutsche Psychoanalyse, die war nämlich die nicht-jüdische. Das ist natürlich alles totaler Blödsinn und eine Konstruktion gewesen, aber es ist trotzdem interessant, wie sich bestimmte Richtungen, Berufe im Nationalsozialismus versucht haben, sozusagen sowas dann wie eine deutsche, eine arische Psychoanalyse zu begründen. Und sie war gleichzeitig, hat sie auch in diesem Göring-Institut gearbeitet und war nicht nur zuständig für die Arbeit hier in dem Pflegeamt, sondern war darüber hinaus auch zuständig in der Beurteilung von Männern, die unter den 175er, also sogenannten Schulenparagraphen, gefallen sind. Das wollte ich kurz noch erzählen, Frau Karlau vom Hofe. Ja, und das sind dann so Zuschreibungen, die man in den Akten findet. Also da wird eine junge Frau aufgelesen und sie soll arbeitslos sein. Arbeitslosigkeit wird immer, sofort wird es unterstellt. Und manchmal kommt dann auch raus, die war gar nicht arbeitslos. Die hatte eine Stelle bei einer Familie oder so. Aber erstmal ist es dann trotzdem eine Akte. Und sie soll dauernd Männerbekanntschaften gemacht haben. Ist ja auch die Frage, hat sie nun oder hat sie nicht? Also sozusagen, aber sozusagen, das steht dann da. Und es besteht stärkster HWG-Verdacht. Da ist es, dieses HWG. Und das war im Prinzip, hat schon gereicht als Zuschreibung. Und dann wird das Umfeld befragt. Also die junge Frau, die hat in der Familie gearbeitet, die Familie hat gegenüber einem Milchgeschäft gewohnt. Dann wird auch die Frau, die in dem Milchgeschäft arbeitet, interviewt über das Mädchen. Also muss man sich mal vorstellen, was die sich für eine Mühe gemacht haben. So, es ist ein Mädchen, was aufgegriffen wird und dann wird im Prinzip die ganze Nachbarschaft befragt. Und die sagt dann, hat geäußert, dass das Mädchen die Augen und Gedanken weder auf den Kindern noch auf den Einkaufen hat, sondern nur auf den Männern, die im gegenüberliegenden SS-Heim sind. Wo man auch so denkt, ist ja interessant, das ist die Wahrnehmung von einer Frau. Wie kommt die dazu und ist es wirklich so gewesen? Aber es steht in der Akte. Und es passt natürlich zu dem, was vorher konstruiert worden ist. Eine andere Geschichte, auch das, was ich ja vorher gesagt habe, das, was deutlich wird, wie das nicht alle Eltern, es gibt auch welche, die wollen ihre Mädchen abschieben, aber in der Regel, also viel häufiger sind die, die wirklich kämpfen und dann auch, das wird auch sofort negativ angekreidet, macht dauernd Schwierigkeiten die Mutter. Und dann weitere Erziehungsmaßnahmen bei dem haltlosen und triebhaften Mädchen sind erschöpft und es kommt nur noch Bewahrungsmaßnahmen in Frage. Und dann ist der letzte Vermerk dann im August, also nach Ende des Krieges. Arbeitshaus Rummelsburg existiert nicht mehr. Das ist eine aus dem Gutachten von Karlau vom Hofe. Und das ist halt auch im Prinzip, daran sieht man, dass wie wenig, also diese Chancenlosigkeit, was ich vorher gesagt habe, sie macht einerseits einen recht verwahrlosten Eindruck und gleichzeitig ist ihr äußeres Auftreten sehr sicher. Aber das wird ihr auch sofort negativ angekreidet. Also ich sehe so einige Gesichter, die sozusagen so ein bisschen verständnislos schauen und das ist es ja auch so. Es widerspricht sich und es ist nicht kohärent, aber im Prinzip Fürsorge, Erziehung ist dringend erforderlich. Also es ging dieser Frau irgendwie immer nur darum, ein möglichst viele Argumente dafür zu finden, warum das Mädchen in Bewahrung gesteckt werden muss oder warum das Mädchen in ein Konzentrationslager überwiesen werden muss. Weil ich jetzt sozusagen, dazu habe ich schon mal veröffentlicht, von daher, das könnt ihr nachlesen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, jetzt mache ich noch eine Kontinuität, also einen Blick nach 45. Ich habe mich ja schon gehörig darüber aufgeregt, dass Frau Karlau vom Hofe zum Beispiel nach 45 weiter Karriere machen konnte. Wir haben alle weiter Karriere gemacht. So. Und die Käthe Petersen ist in Hamburg diejenige gewesen, die da die gesamte Bewahrung und die Verwahrung und die Zwangssterilisation unter so einer sogenannten Sammelpflegschaft organisiert hat. Die hat sich juristisch, die war Juristin, einen besonderen Trick ausgedacht, warum die ihr vertrauten Frauen, es waren über 1000, warum die zwangssterilisiert werden müssen, sozusagen. Und auch die hat nach 45 Karriere machen können. Nach 45, ihre ersten Veröffentlichungen sind zum Thema Jugendverwahrlosung. Also nach 45, die größte Sorge war, oh Gott, die Jugend kann verwahrlosen. Wo ich immer so dachte, also die 12 Jahre vorher waren, also wie kann man da noch von einer weiteren Verwahrlosung sprechen? Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehe. Aber das war sozusagen, trotzdem ist es etwas, was sich durchzieht und wo sich dann auch die Fachpraxis wieder in Stellung bringt. Und da hatte ich es übrigens nochmal mit dem 13.02.2020 Anerkennung als Opfer. Und was die Kontinuitäten angeht, könnt ihr mich gerne auch das eine oder andere noch fragen. Herzlichen Dank.